Dann. Wir haben ja jetzt schon so einen schönen Einstieg genommen mit dem Text, dass Gott unsere Wege kennt, dass er darauf achtet. Wenn wir jetzt in die Predigt gehen, dann werden wir feststellen, dass es zu diesen Wegen ernsthafte Dinge zu erkennen gibt. Manche Sachen auch gar nicht so leicht sind auf diesen Wegen. Und deswegen habe ich einen Text heute ausgesucht, der aus dem Lukas-Evangelium stammt. Und ich lade euch ein, zunächst mit mir diesen Text einmal zu betrachten, einfach zu lesen. Das Lukas-Evangelium im Neuen Testament, das dritte Buch sozusagen, Kapitel 13. Matthäus, Markus, Lukas, für diejenigen, die noch nicht so ganz gewieft sind im Aufschlagen ihrer Bibel. Wenn ihr keine dabei habt, dann hört ihr einfach zu. Im Kapitel 13 in Lukas geht das los ab Vers 22. Das ist bei mir überschrieben und das Bild ist sehr bekannt in christlichen Kreisen. Wenn man christlich groß geworden ist, kennt man das. Es ist überschrieben die enge Pforte. Es geht so. Und lehrend durchzog er, das ist Jesus, nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Ich mache jetzt mal so die Probe durch Abstimmung. Wer ist der Meinung, das ist ein schöner Text? Einmal so die Hände hoch. Es gibt ein paar, sehr gut, mein Papa hätte das gesagt. Wer sagt, das ist doch eher ein bedrohlicher Text, ein nicht schöner Text? Gut, da haben wir das Abstimmungsverhältnis. Mein Papa hat das immer gerne gemacht, wenn wir Freitagabends zusammen waren. Dann sagten wir: Papa, lies noch einen schönen Text. Hat er immer irgendwie was aus der Kategorie ausgesucht und hat gesagt: Wieso, es steht doch in der Bibel, ist doch ein schöner Text. Hat uns immer versucht zu provozieren. Die Situation, die wir hier antreffen, ist eine nicht ganz unbekannte. Wir versuchen heute mal ganz einfach am Text zu bleiben, und weil die meisten von uns das Gefühl haben, das ist doch eher ein schwieriger Text, bedrohlich oder wie auch immer, jedenfalls nicht schön, müssen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um zu gucken, ob wir ihn für uns verstehen können und verstehbar machen können. Die Situation ist also eine ganz deutliche, eine, die wir öfter antreffen in den Evangelien, nämlich Jesus wird eine Frage gestellt. Das ist ja mal eine spannende Sache. Zu irgendetwas wird Jesus eine Frage gestellt und was wird er jetzt antworten? Jesus befindet sich auf dem von Lukas in einiger Länge beschriebenen Weg nach Jerusalem. Ihr wisst vielleicht, dass so ungefähr noch ein paar Kapitel später beginnt Lukas zu erzählen für den Rest seines Evangeliums, was alles auf dem Weg nach Jerusalem passiert. Man könnte es auch anders sagen: bei Lukas wirft das Kreuz Jesu einen langen Schatten voraus. Das geht schon viel früher los. Das zeichnet sich schon ab. Die Konflikte, die sind schon da. Und Jesus reist also, wie der Text sagt, durch die Dörfer und Städte. Also nicht nur durch die Städte, sondern auch durch die Dörfer. Das ist wichtig. Auch bei den einfachen Leuten, da wo wenig los ist, da wo sonst nichts passiert, da geht Jesus hin. Er lehrt die Menschen. Und wenn man lernen will, also wenn man gelehrt oder belehrt wird, dann gehört das Fragestellen dazu. Das ist normal. Und hier kommt jemand, der hat eine interessante Frage. Deswegen ist sie wahrscheinlich uns auch überliefert. Und die Frage lautet, meinst du, dass nur wenige selig werden? Ist doch eine interessante Frage, oder? Wir stellen sie uns ja auch manchmal. Ich möchte diesen Frager zunächst loben. Ich finde, er hat eine sinnvolle Frage gestellt. Er hat sich getraut, eine Frage zu stellen, die sehr nahe liegt. Und wahrscheinlich hat er ganz gut aufgepasst, was Jesus so lehrt. Im gleichen Kapitel, wenn ihr da reinschaut, da wird berichtet, was Jesus alles lehrt. Zum Beispiel in Vers 5, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle umkommen, steht da. Hartes Wort. Im Vers 9 steht, wenn der Baum keine Frucht bringt, wird er abgehauen. Vielleicht hat Jesus seine beste Predigt, die Bergpredigt, auch hier und da in den Dörfern öfter wiederholt. Und darin führt er aus, in dieser Bergpredigt, das kennen wir ja, wie das christliche Leben eigentlich aussieht aus Gottes Perspektive. Dass man die andere Wange hinhält, dass man selbst in Gedanken nicht flucht oder sündigt. Unser Frager, das müssen wir feststellen, war also ein aufmerksamer Zuhörer. Denn jedem aufmerksamen Zuhörer muss sich ja die Vermutung nahegelegt haben, wenn das so ist mit dem Reich Gottes, ich habe ja jetzt ein paar Beispiele genannt, dann schaffen es nur die Besten. Dann schaffen es nur die Wenigsten. Habe ich da recht? Könnte man das so denken, wenn man diese Zusammenstellung liest? Aber gleichzeitig muss der Frager sich ja auch gewundert haben und sich gefragt haben, warum, wenn es denn so schwierig ist und wenn es so wenige sind, gibt Jesus sich dann bei uns Dörflern mit ungebildeten Bauern und Handwerkern, mit Sündern ab, wenn es eh schon so schwierig ist. Warum soll er dann gleich bei den schwierigsten Fällen anfangen? Wenn es eh schon wenige sind, die es schaffen, warum schaut er sich dann nicht um in der religiösen Elite, die darauf trainiert ist, dass die Hürde etwas höher ist, dass sie höhere Ziele erreichen. Die haben einfach bessere Voraussetzungen. Warum sagt Jesus dann, dass Gott allen das ewige Leben geben wird, die an ihn glauben? Das steht ja in Johannes 3, Vers 16. Das ist ein Text, da hättet ihr gesagt, das ist ein schöner Text. Also, oder so sehr hat Gott die Welt geliebt. Was gilt nun? Gilt nun die offenen, liebenden Arme Gottes oder gilt die harte Schule der religiösen Disziplin, die sich uns hier irgendwie nahe zu legen scheint? Nochmal zu den Motiven, bevor wir weitergehen. Es sind ja mehrere Motive möglich. Ich sagte erstmal, der Frager ist zu loben. Er hat eine sinnvolle Frage gestellt. Was ist aber die Frage hinter der Frage? Warum stellt er sie? Wird uns natürlich nicht berichtet. Aber in einer Anzahl von möglichen Antworten, die wir geben, können wir uns vielleicht wiederfinden. Also warum würden wir diese Frage stellen? Eine erste Möglichkeit, warum er diese Frage stellt, warum es nur so wenige sind oder ob es wenige sind, ne, heißt vielleicht Zweifel an Gott, was wir sagten. So, vielleicht zweifelt er an Gottes Güte und Liebe und fragt sich, wenn es wirklich nur wenige sind, warum tut Jesus dann so, als ob Gott wirklich alle erlösen will? Und wenn er alle erlösen will, warum ist er dann so wenig erfolgreich? Und was für ein Gott ist das, der sich was vornimmt und dann scheitert? Der Frager meint vielleicht, Gottes Pforte der Gnade müsste weit und breit sein und für alle leicht zugänglich. Sonst wäre er ja kein liebender Gott. Das kann also das Motiv sein und vielleicht denken wir hier und da auch so. Zweite Möglichkeit, genau das Gegenteil könnte der Fall sein. Der Frager meint, dass Gott eben nicht so ein Typ ist wie Jesus, der mit allen Versagern und Außenseitern rumhängt. Er meint, Gott solle die Latte ruhig hochsetzen. Immerhin ginge es ja um das Himmelreich und nicht um eine Tombola und einen Trostpreis, der zu gewinnen ist. Vielleicht ist er einer von der Sorte, der sagt, mach das Ding schwer, das geht ja schließlich hier um ewiges Leben. Ne? Es kann auch sein, dritte Möglichkeit, dass wie bei anderen Gelegenheiten Jesus hier eine Falle gestellt werden soll. Manche Fragen waren ja einfach waren Fangfragen. Dass es eine Testfrage ist. Weil wir stellen ja Gott manchmal auch Testfragen. Oder ich als Prediger kriege Testfragen gestellt. Da wollen die gar nicht die Antwort wissen. Die wollen wissen, ob ich so denke wie sie. Ja? Denkt Jesus so wie ich? Dann muss da was dran sein. Und vielleicht war es auch, Möglichkeit Nummer 4, einfach religiöser Stolz, kann man ja auch. Ne? Vielleicht hat er Jesus gefragt, werden es wenige sein? Und er hat sich erhofft, dass Jesus sagt, ja, es werden wenige sein, aber Junge, du bist einer davon. Du gehörst zu meinem Team. Du bist einer von den Guten. Das wäre ja auch, das hört man ja auch gerne, oder? Oder Möglichkeit 5, wieder genau das Gegenteil. Wenn es nur wenige sind, dann gehöre ich bestimmt nicht dazu, weil ich bin ein schlechter Mensch. Ich fühle mich unwürdig. Also eine Frage aus einer inneren Not und Hilflosigkeit. Nun wissen wir nicht, warum er diese Frage gestellt hat, aber indem wir diese Frage heute behandeln und diese Möglichkeiten durchgehen, hat sich vielleicht der eine oder andere wiedergefunden in seiner Motivation, diese Frage auch zu stellen. Beantwortet Jesus die Frage? Können wir auch mal, heute sind wir aktiv. Beantwortet Jesus die Frage, wer Ja sagt, kann jetzt mal aufzeigen? Okay, sind ein paar. Ihr könnt ruhig euch trauen. Auch Minderheiten, denn die Letzten werden die Ersten sein, steht in diesem Text. Wer glaubt, dass diese Frage nicht beantwortet wird? Okay. Alle 163 sonst denken, der Meier hat bestimmt irgendwie schon die Antwort, da brauche ich mich nicht melden. Gut, die Antwort heißt ein ganz klares Jein. Also er nennt jetzt keine Zahl, oder? Und er sagt auch jetzt nicht explizit, ja, es werden wohl eher wenige sein, oder nein, es werden ganz viele sein. Und da habe ich mich gefragt, was wäre denn eine Antwort, die wir akzeptieren würden? Was wäre denn überhaupt wenig oder viel? Wenn Jesus sagen würde, 50%, ja, habe ich mir gefragt, ist das jetzt viel oder wenig? Also ich denke, wenn ich jetzt denken würde, 50% von allen Menschen gehen durch die Pforte ein, finde ich eigentlich nicht wenig. Auf der anderen Seite, 50% ist auch nicht gerade viel, oder? Oder gehen wir anders an, wenn er sagen würde, nee, 5%. 5% ist wenig. Ja? Außer ich muss sie spenden, dann sind sie viel. Ja? Wie die 10%, die bei uns üblich sind. Aber 5% wäre das wenig oder viel? Oder es gibt ja auch Glaubensgemeinschaften, die sagen, es sind 144.000, steht in der Offenbarung. Das finde ich eher wenig, auch wenn das eine große Zahl ist. Und wenn man guckt, wie viele Menschen es gibt und gab, würde ich sagen, nee, das sind eher wenig. Aber diese Art von Antwort, die finden wir hier nicht. Also keine Prozentzahlen, auch keine absoluten Zahlen. Wer hätte ja sagen können, 2.365.241. Bei dem einen bin ich noch nicht so sicher. Das bist du. Er gibt diese Art von Antwort nicht, weil wir beobachten bei Jesu Antwortgaben geben immer etwas Besonderes, dass er keine theoretischen Antworten gibt. Also wer mit einer theoretischen Frage kommt, irgendwas Spekulatives, Neugieriges, was mich sowieso schon immer bewegt hat, und jetzt habe ich dich mal hier als Lehrer, kannst du mir doch mal sagen, wie viele Engel passen denn so auf eine Nadelspitze? Ja, war ja eine Frage, die heiß diskutiert wurde in der Scholastik. Jesus gibt keine Antworten, er gibt Imperative. Das ist immer das Besondere, und deswegen sagen die Leute, der lehrt mit Vollmacht. Der sagt nicht, so und so könnte es sein. Er sagt, Junge, so läuft's. Mach das und das. Wer Jesus also eine Frage stellt, und das gilt für uns heute genauso, aus welcher Motivation auch immer, der muss damit rechnen, dass er nicht eine Antwort, sondern eine Aufgabe kriegt. Eine Aufforderung. Aber hier bei dieser Gelegenheit sind die beiden ja nicht allein, sondern es scheint ja ein Publikum vorhanden zu sein, weil die Frage wird an Jesus gestellt, so eine kleine Plenumssituation, und dann steht da, Jesus antwortete ihnen allen. Und er gibt diese Antwort allen, ihr habt es gelesen. Er sagt, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Natürlich hören wir zunächst daraus, und das ist wohl das Erste, was gemeint ist damit, kümmere dich nicht darum, ob es viele oder wenige sind, kümmere dich darum, dass du dabei bist. Insofern ist es schon eine Antwort auf die Frage. Okay, das ist eine persönliche Antwort. Ihr habt recht, auch mich stört dieser Text. Ne, ihr habt gesagt, schön ist er nicht. Mich stört er auch. Denn irgendwie hat Jesus ja schon gesagt, dass viele wollen es aber nicht schaffen. Und irgendwie legt er ja doch nahe, dass es wenige sein werden. Und irgendwie stört mich das Wort ringen, um hineinzugelangen. Da predigt man hier, gibt mir ja auch leidlich Mühe hier, predigt man das durch den Glauben, und so steht es vielfach in der Bibel, dass durch die Gnade das ewige Leben, die Erlösung, das Himmelreich, das Reich Gottes als Geschenk dargeboten wird, was man nur noch anzunehmen braucht. Das ist ja das Tolle am Evangelium, dieses Angebot, dass ich, wo ich nur einschlage. Der Vater in dem Gleichnis, das berühmteste Gleichnis der Bibel, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das wird ja nur 2 Kapitel später berichtet. Der steht da mit den weiten, offenen Armen der Liebe und nun heißt es, dass wir ringen sollen, ein Wort übrigens aus dem Sportbereich, auch im Griechischen, wo wir doch als Gemeinde daran arbeiten, unsere Tore so weit und so groß wie möglich zu machen. Ja, es sind ja immer Leute, die sich beschweren, unser Eingang am Grindel, der ist so düster. Ja, der ist so klein und eng in diesem Gebäude. Weite, offene Tür. Wir nennen das, wir wollen die Schwellenangst heruntersetzen, nehmen. Ein niedrigschwelliger Gottesdienst, ja, wo die Leute nicht durch eine enge Pforte sich hineindrängen müssen, sondern wo sie quasi hineingesaugt werden. Und wir machen das ja extra und nicht zu Unrecht, weil wir möchten, dass diese Menschen sich trauen, dass es ihnen leicht fällt, einmal diese Nähe Gottes hier zu erfahren, einzutreten. Und das ist ja noch nicht alles. Wir können das ja noch ein bisschen radikalisieren. Wir können ja vielleicht noch als Christen, wir als Christen können ja vielleicht noch damit leben, aber unsere Zeit heute schon gar nicht mehr, nämlich mit der Tatsache, dass es nur eine Tür gibt. Ist ja unverschämt. Ja. Mal abgesehen davon, ob die groß oder klein ist. Heute sagt man, es gibt ganz viele Türen und jeder sucht sich seine Tür aus. Ja, jeder pinselt die sich so an mit den bunten Blümchen, wie er sie haben will. Davon haben wir ja noch gar nicht geredet, dass es nur eine ist. Und dann, um das Ganze noch etwas zu radikalisieren, erzählt Jesus auch noch, dass selbst diese kleine Tür irgendwann zu ist. Und einen können wir noch draufsetzen. Er sagt, diese Tür, die ist mit einem Motivationsdetektor ausgerüstet. Ja, so wie die Dinger auf dem Flughafen, wo du durchgehst und die Metalle ahnen. Dann zirpen und piepsen die. Okay? Vers 26 sagt, die sagen, ich war doch mal mit dir auf einer Party oder als du in meinem Dorf gepredigt hast, da war ich der Typ hinten rechts mit dem lila Turban, da war ich dabei. Oder ich war hier in der Gemeinde, doch bin auch regelmäßig gekommen, ich habe das Abendmahl sogar bekommen. Also alle, deren Motivation sich als eher vorübergehend und oberflächlich enttarnt, piep, Motivationsdetektor. Das ist unsere Leitfrage. Was machen wir mit dem Text? Wie gehen wir mit der Störung um? Und ich möchte euch die erste Antwort darauf geben, also Schritt Nummer 1. Der Schritt Nummer 1 heißt immer, man muss erstmal gucken, mit welchen Leuten Jesus es hier zu tun hatte, was der Zusammenhang ist. Und Lukas sagte, ich habe berichtet davon, dass Jesus durch die Dörfer und Städte auf dem Weg nach Jerusalem ist. Er geht durch Galiläa, er kommt durch diese jüdischen Siedlungen sozusagen. Er spricht also zu Gläubigen. Das ist ganz wichtig, dass wir erstmal feststellen, Jesus spricht hier zu gläubigen Menschen. Ja, damit sind wir gemeint, okay? Es ist ja kein Geheimnis, dass es allgemein verbreitet war, dass man Jude sein musste, um selig zu werden. Das war ja der vorherrschende Glaube. Der musste ja erst schmerzhaft überwunden werden nach Jesu Tod und Auferstehung. Für viele war es also etwas Neues, dass Jesus nicht automatisch davon ausgeht, dass man per Geburt und Nationalität schon selig ist. Der Satz von den Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen angeströmt kommen, der ist ja auch da in diesem Abschnitt, die scheinbar fröhlich durch diese Pforte marschieren. Also der Satz von den Heiden, so muss das jeder gelesen haben, die ins Himmelreich einziehen und von denen es ja eben nicht wenige zu sein scheinen, Norden, Süden, Osten, Westen, der muss doch einen Frommen stören oder gar schockieren. Das ist der erste Zusammenhang. Die Gläubigen müssen hier diese Störung entgegennehmen. Und weil es für viele neu war, dass es für das Seligwerden gar nicht um Zugehörigkeit, sondern um echte Umkehr geht, darum fällt dieser Text erstmal schwer. Wir erwähnten ja schon Jesu Satz, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr sterben. Das Herz muss getroffen und muss betroffen sein. Das ist immer das, was Jesus gefordert hat. Das muss dich berühren. Du musst gemeint sein, nicht irgendeine Aktivität, nicht irgendeine Haltung, die du hast oder eine Leistung, die du anbringen kannst. Die Hinwendung zu Gott muss ehrlich geschehen. Aus einem inneren Bedürfnis, aus einer echten Sehnsucht. Das ist nun der erste Teil der Antwort. Und hier zeichnet sich schon für mich die eigentliche Antwort ab. Der Text stört und ich meine, er soll das auch. Und deswegen ist er da. Er soll uns aufrütteln. Er soll uns stören und er soll falsche Sicherheiten zerstreuen. Man könnte geradezu die These aufstellen, das ist jetzt ein bisschen gewagt, wenn in deinem christlichen Leben alles prima und reibungslos verläuft, wenn alles easy ist, dann muss man ein bisschen achtsam sein. Es könnte auch grundsätzlich etwas falsch liegen. Das ist eine steile These. Muss nicht so sein. Oder aber wenn du der Ansicht bist, das treffen wir auch hier und da an, dass jeder Dienst in der Gemeinde, den du tust, oder auch in deinem Leben, oder das Gute, was du tust, dass jede Aufgabe nur dann echt sind, annehmbar und authentisch, wenn sie quasi fröhlich, gabenorientiert und von selber aus uns herausfließend hoch motiviert sind und andere motivieren und eben nicht nur das Produkt sind von irgendwelchen Pflichterfüllungen, dann müssen wir auch zweimal überlegen, denn vieles in unserem Leben, was gut ist und schön ist und richtig und auch uns motiviert, erfordert dann doch mehr als nur das, was aus uns herausfließt. Als ich über meine Antwort auf die Herausforderung dieses Textes nachgedacht habe diese Woche, kam mir ein guter Satz und den habe ich gleich so in Kladde geschrieben, wie ich das so mache, wenn ich eine Predigt vorbereite. Und den gebe ich euch jetzt mal so unzensiert weiter. Der ist schon ein bisschen verdichtet, da müsst ihr aber aufpassen. Alle diejenigen, ne, die wissen wollen, was hat der Meier heute in der Predigt gesagt, der Satz hier, der ist es, okay? Der Satz geht so, das Ringen ist nicht das Ringen um die Erfüllung der Bedingungen, die an jener Pforte herrschen, sondern die Bereitschaft, den engen Pfad zu wählen. Die Tür ist die Gnade. Ringen muss ich aber, ob ich ihn gehen will, den Weg der Gnade. Wenige sind es, weil der Weg der Gnade nicht der allgemein menschliche Weg ist und auch nicht der leichte Weg. Gnade ist nämlich nicht normal. Okay, das war jetzt etwas verdichtet. Aber das ist eigentlich meine Antwort auf den Text. Meine Antwort ist nicht, dass Jesus sagen will, und das haben ja die christlichen Bilder immer so festgehalten, ne? Kommst an die Tür, Petrus steht da, und dann gibt's erstmal Gewissensprüfung, hineinschauen in die Bücher. Davon ist hier gar nicht die Rede. Es ist nicht die Rede davon, dass du mit deinen Leistungen gerungen hast, um jetzt diese Bedingungen zu erfüllen, sondern die Rede ist davon, dass diese Tür die Tür der Gnade ist. Diese Tür ist offen für dich. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden. Aber, dass die Entscheidung für die Gnade für uns Menschen schwerfällt. Das sehen wir ganz deutlich an dem Gleichnis, was ich eben erwähnte. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt das ja, der geht von zu Hause weg. Und irgendwann stellt er fest, als er ganz am Ende ist, bei den Schweinen landet, dass er umkehren will und dass er wieder nach Hause gehen will. Und er fährt eine bombastische Aufnahme zu Hause. Hat er gar nicht mit gerechnet. Wo finden wir das Ringen in diesem Gleichnis? Wo ist da die enge Pforte? Ich will es euch sagen, wo die dort ist. Die ist nicht auf der Zielgeraden, wo die Arme des Vaters schon ausgebreitet sind und wo der Junge hineinrennt. Das Ringen findet im Innern statt. Und das findet dort am Schweinetrog statt. Da findet das Umdenken statt. Das ist auch vom Text her ein echtes Ringen, was der da erlebt. Dass er denkt, Mensch, irgendwie habe ich was gedacht über Gott. Ich habe ja so falsch gelegen. Da findet ja eine Umkehr statt, dass er sagt, wie konnte ich nur hier enden? Welche Entscheidung habe ich getroffen und was habe ich immer gedacht über das Haus meines Vaters, über meinen Vater, was überhaupt nicht so stimmt? Also ein echter innerer Ringkampf, der da stattfindet. Ja? Und das ist nicht der Ringkampf, um Leistungen zu erbringen, zu Hause angenommen zu sein, sondern es ist der Ringkampf, sich zu sagen, ich drehe um und ich gehe da wieder hin und ich habe falsch gelegen. Das ist schwer. Und deswegen sagt Jesus, wir sollen ringen. Sein Vaterbild von diesem Jungen war verkehrt und damit auch sein Weltbild. Er muss sich durchringen zu einem Entschluss. Ob es demütigend ist oder nicht, nehme ich den Entschluss zurückzukehren und die Dinge wieder ins Reine zu bringen. Jesus lehrt hier über das Himmelreich. Und Jesus sagte, das Himmelreich, das hat andere Gesetzmäßigkeiten. Und deswegen sage ich, die sind nicht normal. Die sind uns nicht so einfach in die Wiege gelegt. Sie gelten für uns oft gar nicht. Ich nenne mal ein paar davon. Das sind alles tolle Gesetzmäßigkeiten. Eines steht hier, dass die Letzten die Ersten sein werden. Jesus hat gesagt, dass es dieses Himmelreich den Kindern gehört und nicht den Erwachsenen. Den Schwachen und nicht den Starken. Dass man dort lieber einsteckt, als dass man austeilt. Dass man dort mehr an andere als an sich selber denkt. Dass man vergibt und nicht vergilt. Alles Dinge, die so schön klingen, aber doch ebenso unnormal. So sind wir nicht, so handeln wir nicht, auch in der Gemeinde oft nicht. Und deswegen erfordern sie unser angestrengtes und diszipliniertes Ringen. Immer wieder. Das ist so. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe und mich entschließen muss, bei jemandem um Vergebung zu bitten, meistens ist das meine Frau, dann muss ich mit mir ringen. Und es ist irgendwie, wird es nicht jedes Mal leichter. Jedes Mal muss ich mich wieder überwinden. Wir leben mit den Regeln Gottes in den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wie sollte das leicht sein? Wie sollte uns das leicht fallen? Und das Wort, das die Bibel dafür hat, ist das Wort Nachfolge. Nachfolge ist der Entschluss, nach diesen Gesetzmäßigkeiten zu leben und eben nicht, weil ich durch diese Tür will, sondern weil ich hindurch bin und das die Regeln sind. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Dafür, hat Jesus gesagt, steht er uns an der Seite. Und dafür will er uns die Kraft geben. Jesus selber, das wird in diesem Text deutlich, er steht unter den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn man weiterliest in diesem Text, also ab der Stelle, wo wir nicht weitergelesen haben, da steht, kaum hat Jesus fertig geredet, da kommen, Vers 31 ist das, kommen einige Pharisäer zu ihm und warnen ihn, das müssen wohl Freunde gewesen sein, also nicht nur immer Pharisäer, die gegen ihn waren, sie warnen ihn, geh lieber weg von hier, Herodes will dich töten. Jesus weiß, wovon er redet. Und das ist dieses Ringen. Er sagt, mit meiner Art, mit dem, was ich vom Reich Gottes hier predige, entspreche ich nicht diesen Gesetzmäßigkeiten. Kaum hat er es gesagt, kommt schon die Bestätigung, lauf wieder weg, lieber weg, weil Herodes will dich umbringen. Auch Jesus muss ringen. Und er ruft uns in die Nachfolge. Viele von uns kennen, haben sich für diese Nachfolge entschieden, kennen auch diese Anstrengung, das Ringen der Nachfolge. Es ist nicht das Ringen um die Annahme bei Gott. Es ist einfach das Ringen, dass wir nach Gottes Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt leben und dass das immer auch Widerstand herausfordert, auch bei uns selber. Es gehört zu meinem Vorrecht, als Prediger mit Menschen die Regeln des Reiches Gottes zu erarbeiten, sie auf die Taufe vorzubereiten oder auf diese Entscheidung. Und ich erlebe, dass für viele die Tür wirklich eng ist. Manche tun ja gar so, als ob die Pforte gar keine Pforte ist, sondern ein Tunnel, der immer enger wird. Davon ist aber nicht die Rede. Andere wiederum, und das sehe ich in dem Bild, andere spüren den Wind der Freiheit und des Heimkommens, der ihnen durch diese Tür entgegenweht. Aber dennoch ist es schwer, all den Ballast des Lebens, die eigenen Sicherheiten, die eingeschliffenen Gewohnheiten, den Stolz, das Geld, die Bildung abzulegen und nur zu sagen, ich gehe nackt durch diese Tür. dann ist sie nämlich überhaupt nicht so eng. Viele trachten danach hineinzugelangen, sagt Jesus, auf unterschiedlichste Art und Weise. Da redet er von den Punktesammlern. Das sind die religiösen Großverdiener, die die Tür anders sehen. Und die schauen im Gleichnis in die Röhre. Aber ich glaube, wer Ja zu Gott sagt, der hat den Kampf gewonnen, der ist durch diese Pforte hindurch, der ist Kind Gottes. Und der darf ringen, dass er nach den Gesetzmäßigkeiten Gottes leben kann, um immer wieder diese Freiheit in seinem Leben zu erfahren und zu erhalten. Wir sind Kinder Gottes. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist zu begreifen, wie einfach der Durchgang durch diese Tür ist. Es ist die Tür der Gnade und sie ist offen. Auch das ist in diesem Text drin. Wenn Jesus sagt, ringet darum, dann heißt es, geht den Weg der Gnade. Der ist nicht so ganz einfach zu begreifen zunächst. Aber es ist der Weg Gottes, weil es ist der Weg der Liebe. Und ich lade euch ein, diesen Weg mit mir zu gehen. Und wenn das Ringen mal zu angestrengt wird oder schwierig, dann hat Gott uns die Gemeinde gegeben. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Dann hat er gesagt, wir gehen das doch zusammen. Wir halten zusammen. Und dann hat er gesagt, der Heilige Geist gibt euch diese Kraft. Und er wird euch nach Hause bringen. Und ob es wenige sind oder viele, das ist gar nicht eure Frage. Sondern ihr seid dabei, wenn ihr bei Gott seid. Amen.